Etwa ein Kilometer vom Stadtkern entfernt liegen die weltbekannten Feengrotten, die seit ihrer Eröffnung im Jahre 1914 von Millionen Menschen aus aller Welt besucht wurden. Seinen Ursprung hat diese Märchenwelt unter Tage in einem zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert betriebenen Alaunschieferbergwerk. Nachdem die Stollen verlassen wurden, bildeten sich im Laufe der Zeit bunt schillernde Gebilde, die wir später bei der Einfahrt ins Schaubergwerk sehen werden. Vorher geht's aber ins Feenwäldchen, ein verzauberter Wald oberhalb der Feengrotten, wo die Feen, Elfen, Kobolde und Trolle zu Hause sind. Über eine magische Pforte gelangt man zu den verschlungenen Pfaden der Waldgeister. Yvonne Wagner, die Geschäftsführerin der Feengrotten und des Saalfeldtourismus, begleitet uns und kann noch mehr berichten.
Wir stehen hier vor dem Weidendom, dem ersten Highlight des Feenwäldchens. Hier sitzt die Grottenfee und schminkt den Besuchern, die das möchten, den magischen Feenkringel auf die Wange. Und damit sind sie natürlich verzaubert, geschützt für den Besuch. Und es ist ein tolles Wiedererkennungszeichen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind.
Ich habe mich von Julia verzaubern lassen und bin jetzt guter Dinge. 2007 war der Baustart dieser Anlage und seitdem kommen von Mai bis Oktober jedes Jahr Familien aus nah und fern, um diese vielen Attraktionen, die auch ständig erweitert werden, zu erleben.
Wir sind jetzt hier im Feenwäldchen, das magische Reich der Feen und Naturgeister. Diese Idee hatten wir 2005, weil die Feengrotten sind sehr, sehr schön. Man kann sie oft anschauen, aber wir brauchten was für Familien mit Kindern, wo Abenteuer, Spaß, gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund stehen. Und das war damals die richtige Entscheidung. Man wird verzaubert und hat ein langes, schönes Erlebnis. Zusammen mit den Feengrotten und dem Erlebnismuseum Grottoneum, wo der eine oder andere schon war, da geht es um Bergbau, Tropfsteine, Mineralien. Und so kann man einen ganz schönen Tag im Reich der Feen und Bergleute verbringen.
Ach, da ist ja eine Wiesenwanderblume. Eine Art Flugschule für kleine Elfen. Da kann man oben reinkrabbeln. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, da oben entlang zu klettern. Aber eine schöne Attraktion für Kinder, die mutig sind. Da unten sehen wir den Trollschatzplatz, der dieses Jahr eröffnet wurde. Eine riesengroße Sandfläche, in der täglich Schätze vergraben werden, die die Trolle dort hineinbringen. Und eine Wassermatschstrecke, genau das Richtige für Kinder, die Spaß haben und ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen. Der Heilstollen der Feengrotten ist eine Besonderheit, die in einem separaten Grubenteil bereitgestellt wird. Dank des außergewöhnlichen Klimas unter Tage trägt die Stadt seit 2018 das Prädikat »Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb«. Bereits seit 1937 wurden im Heilstollen ambulante Inhalationen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und Allergien angeboten. Patienten können dort bei einer Temperatur von 8 bis 10 Grad 2 Stunden auf Isomatten mit Schlafsäcken eingehüllt liegen und
diese absolut reine Stauballergen und ozonfreie Luft einatmen, fühlen sich danach wesentlich besser und das setzen wir jetzt mit großem Erfolg auch für Behandlung von Post-Covid-Symptomen, Fatigue und dergleichen ein. Also eine ambulante Therapie ohne Nebenwirkung und auch wenn man nicht krank ist, eine wahre Wohltat für Körper und Geist. Nach einer überstandenen Post-Covid-Erkrankung haben viele Menschen noch mit Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit zu tun. Auch die Atemwege haben sich noch nicht wieder vollständig generiert und das wird so im Moment unter diesen Post-Covid-Symptomen zusammengefasst, auch Müdigkeitserscheinungen und da sind wir jetzt mit Anbieter für entsprechende nebenwirkungsfreie Behandlungen.
Jetzt belauschen wir einen Moment das Gespräch der Trolle und Kobolde, die auf ein besonderes Fest warten und hören, was sie uns zu sagen haben.
Ich warte schon lange auf dieses besondere Fest und bin schon ganz aufgeregt. Und wir sind auch eingeladen. Na klar, wir alle, die Trolle, Kobolde, Feen und Elfen, alle Feenwäldchenbewohner. Und was ist mit den Menschlingen? Die glauben doch eh nicht an Naturgeister.
Was? Die denken, uns gibt's gar nicht?
Das glaub ich nicht.
Das wäre aber echt dumm.
Also wirklich kein einziger Menschling?
Doch, manchmal gibt es schon den einen oder anderen.
Manche von den großen glauben an uns.
Hier sind wir am Vogelschatzplatz, Da geht es rund um die Vögel, unsere heimischen Vögel.
Wir wollen, dass die Kinder besser kennenlernen. Und wenn man auf die Knöpfchen drückt, kriegt man dann das Gezwitscher von Amsel, Drossel, Fink und Star. Und hier gibt es eben auch ein paar deutsche Kinderlieder, die nicht in Vergessenheit geraten sollen bei den vielen englischen Liedern, die uns heute umgeben.
Mit einem Glück auf, dem traditionellen Bergmannsgruß, beginnt die Feengrottenführung durch eine faszinierende Untertagewelt mit farbenreichen Tropfsteinen und schillernden Grottenseen. Grottenführer Wolfgang Schnerr geht mit uns in den Feengrotten-Zauberberg hinein und berichtet über den Bergbau und das Leben der Bergleute sowie die Entstehung und Entdeckung der heutigen Schaugrotten. Mit einem Umhang und einer Zipfelmütze und dem bekannten Steigerlied fahren wir in den Stollen ein und gewöhnen uns schon an die Dunkelheit.
Ja, unser altes Bergwerk ist fast 500 Jahre alt. Da wurde es aufgefahren, es wurde ein Stollen eingeschlagen, dann ging man hinein und hat gesucht nach Silber. Silber fand man aber kaum, man fand dafür ein Schiefergestein, und zwar Alaunschiefer. Der wurde abgebaut, über 300 Jahre lang. So sind dann Stollen überliefert, sie sind Grotten überliefert worden. In einigen Grotten hat sich auch etwas Deckenwasser angesammelt, es tropfte von der Decke. So kam es zur Entstehung von Tropfsteinen. Wir haben besonders schöne Tropfsteine mit dem Vorteil, dass unsere fast einmalig sind, denn sie wachsen unglaublich schnell, brechen aber schnell wieder ab. Aber sie haben wunderschöne Gebilde hinterlassen, die man unbedingt sehen sollte. Das Schönste natürlich ist der Märchendom, wo auch 50 bis 100 Paare sich jedes Jahr das Jawort geben. So schön ist das. Die Führung dauert etwa eine Stunde, geht über 550 Meter. Wir überwinden dabei 120 Stufen. Aber da wir viele Pausen dazwischen haben, ist das normalerweise kein Problem. Die Farben sind natürlichen Ursprungs. Es ist einfach Regenwasser, was Mineralien aus Decken und Wänden löst und dann viele verschiedene Farben hinterlässt. Schwarz ist zum Beispiel Mangan. Alle Rot- und Gelbverbindungen sind Eisenverbindungen. Ein bisschen Grün haben wir dabei, ein bisschen Silber spielt eine Rolle, ein bisschen Phosphor ist drin, Schwefel ist drin. Es ist richtig bunt. Es ist so bunt, dass wir seit 1993 im Guinness-Buch der Rekorde stehen als farbigste Schaugrotte der Welt.
Als Außenstandort der Bundesgartenschauer 2021 stellen Park und Villa Bergfried in Saalfeld ein einzigartiges Beispiel bürgerlicher Gartenkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar. Die neue Ausstellung im ehemaligen Gärtnerhaus vermittelt interessante Einzelheiten über das Bergfried-Ensemble und bietet Einblicke in das Leben und Wirken des Mauxion-Schokoladenfabrikanten Ernst Hüter und seiner Familie. Hüter ließ sich nach Plänen des Architekten Max-Hans Kühne ein herrliches Herrenhaus mit Muschelkalkstein und Schiefer bauen und lebte mit seiner Frau und den vier Kindern darin. Der Park, ebenfalls von Kühne geplant, wurde später von der Berliner Firma Ludwig Späth angelegt. Interessant sind nach dem Eingang zum Gelände das Lindenrondell mit dem ehemaligen Brunnen und die Lindenallee mit 76 Krimlinden, die seit 1925 die Achse vom Hauseingang über den Schmuckhof mit Brunnen und Terrassen zum Weiherhäuschen markieren. Vom Schmuckhof der Villa gelangte man über einen Laubengang zu einem runden Teepavillon, wo sich die Damen häufig trafen. Der Japangarten beispielsweise war zu Beginn des 20. Jahrhunderts Mode und mit zahlreichen fernöstlichen Elementen blieb er in seiner ursprünglichen Gestaltung von 1928 erhalten. Ernst Hüter ließ auch einen Glockenturm mit 25 Glocken errichten, die teilweise Widmungen für die Familienmitglieder tragen und täglich um 18 Uhr und sonntags sogar um 15 Uhr ein Glockenspiel zu Gehör bringen. 1944 starb der Schokoladenfabrikant und seine Erben wurden 1948 enteignet. Danach diente die Villa als Erholungsheim der Maxhütte unter Wellenborn und ab 1963 bis 1990 als Sanatorium. Der Park und die Villa werden öffentlich frei zugänglich genutzt und sind seit 1976 denkmalgeschützt und seit 2000 Eigentum der Stadt. Nach der frischen Parkluft meldete sich der kleine Hunger und wir konnten uns im Kultlokal zum Pappenheimer ordentlich stärken. Das Thüringer Rostbrädel und das süffige Saalfelder Kellerbier schmeckten ausgezeichnet. Um 21 Uhr starteten wir zu einer exklusiven Nachtschwärmertour, unter anderem mit dem Besuch des mittelalterlichen oberen Tors an der ehemaligen Poststraße von Nürnberg nach Leipzig. Wir begleiteten bei Fackelschein den Ratsherrn und sein Gefolge mit zwei Gardisten und einer Marketenderin von der historischen Vereinigung auf einem Streifzug durch die Innenstadt. Unser erster Haltepunkt war die alte Apotheke.
Dieses Haus ist aber erst lange nach dem großen Stadtbrand erbaut worden im Jahre 1620. Und es hat kein geringerer gebaut als der Münzmeister der Stadt. Aber was fällt euch denn auf, wenn ihr mal dieses Tor dort betrachtet? Schaut mal hin, da oben diese beiden Löcher im Tor.
Viecher.
Nein, das war die Stille Post. Denn im 16. Jahrhundert hatte jeder Bürger der Stadt Saalfeld das Schank- und das Braurecht. Und immer wenn du Bier fertig hattest, kamen Stroh- oder Reisespündel rein. Und da hat die ganze Straße gewusst, aha, beim Paul gibt es heute frisches Bier. Und wenn sie deins ausgesoffen hatten, hast du geguckt, wo der nächste Strohbündel ist und hast das nächste Bier getrunken. Lasst uns mal reingehen. Ja, liebe Gäste, wir sind hier in eines der ältesten und schönsten Häuser der Stadt Saalfeld. Lange Zeit hat sich hier eine Apotheke drin befunden. Dass mir ein Apotheker in die Stadt Saalfeld gekommen hat, hat unseren Rat 400 Gulden gekostet. Und dann wollte der Mann auch noch Privilegien. Befreit sein von der Einquartierung, von Steuern, von Abgaben. Aber so ein Apotheker hat ja selber Pflanzen gesammelt. In meiner Zeit hatten wir in Saalfeld nur einen Apotheker. Geht heute mal durch die Stadt. Das muss eine sehr kranke Stadt sein, ne? Im Marktplatz schon 5 Apotheken hier. Aber meine Magd, die hat bestimmt das arme Apothekerbürschlein heute früh wieder am Wickel gehabt.
Nun, ich habe meine Qualität. Wollen wir mal schauen, ob eure Nasen taugen? Ne, nehmt mal und reicht rum. Schnuppert mal, mal sehen, was da rauskommt.
Oder im Jagdpastel.
Passt die richtige Richtung. Anis. Richtig.
Jetzt stehen wir hier vor einem der ältesten Gebäude der Stadt. Es ist auch eines der ältesten Steingebäude in Thüringen, gehörte dem Stadtvogt von Saalfeld. Als die Stadt gegründet wurde, wurde dieses Haus als Wohnturm gebaut. Es gab damals keine Fenster, keine Türen. Da war eine Treppe und wenn Feinde im Anmarsch waren, wurde die Brieftaube losgeschickt. Ansonsten hat dieses Haus alle Feuersbrünste, alle Stürme überlebt.
Ende des 18. Jahrhunderts hat ein Apothekerlehrling da drinnen versucht, Benzin herzustellen. Es war halt ein bisschen schief gegangen, ne? War es ausgebrannt, aber sie haben es ja wieder schön hergerichtet. 1517 ist unsere komplette Innenstadt abgebrannt. Und jeder, der ein bisschen Geld hatte, hat hier ein neues Haus gebaut. Und wir haben damals beschlossen, es dürfen keine Fachwerkhäuser in der Innenstadt mehr gebaut werden. Hier nur Häuser aus Stein.
Den Abschluss der Nachtschwärmerei bildete ein ausgezeichnetes Orgelkonzert auf einer Sauerorgel in der wunderschönen und größten Hallenkirche des Freistaates Thüringens namens Johannes, die auf einem Hügel über der Saale in der Altstadt steht. Ein ereignisreicher Tag ging mit der Übernachtung im historischen Hotel Anker zu Ende. Und der nächste Tag wartete nach dem Frühstück mit einer weiteren Sehenswürdigkeit auf uns. Wir fuhren zu der ca. 15 Kilometer entfernten Hohen Warte Saale-Talsperre, die zum größten Stauseegebiet Deutschlands, zum Thüringer Meer gehört. Von 1919 bis 1963 wurde zwischen Blankenstein und Hohen Warte die Saale-Kaskade gebaut, ein Talsperrensystem, das aus 5 Talsperren und 6 Kraftwerken besteht. Der Hohenwarte-Stausee ist mit 182 Millionen Kubikmeter Stauraum die drittgrößte Talsperre Deutschlands. Er ist 27 Kilometer lang und bis zu 1 Kilometer breit. Nach 6-jähriger Bauzeit entstand die Hohenwarte-Staumauer mit 75 Metern Höhe und einer Länge von 412 Metern. Der Geschäftsführer der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte GmbH, Falco Thiesel, kann noch weitere ausführliche Informationen geben.
Wir haben ungefähr 37 Kilometer bis zum Einlauf, wo der Stausee beginnt. Hier haben wir an der Sperrmauer eine Tiefe von 68 Metern. Wir starten an der Sperrmauer und fahren bis zur Portenschmiede, Hopfenmühle, vorbei an wunderbaren, schönen Buchten und fjordähnlichen Landschaften. Heute Abend haben wir unser Highlight des Jahres, das nennt sich Stausee in Flammen. Da fahren wir mit allen drei Schiffen mit ca. 450-500 Personen. Eine 5-Stunden-Rundfahrt startet um 19 Uhr.
Man fährt vorbei an vielen typischen Campingplätzen, die noch vor der Wende entstanden sind, mit schönen Bungalows, Badestränden. Und gegen 22 Uhr fand auf dem Stausee ein riesiges Höhenfeuerwerk statt. Die Thüringer Meer-Fahrgastschifffahrt bietet von Frühling bis Herbst Linien-, Rund- und Abendfahrten an. Die Flotte besteht aus 3 beheizbaren sowie zum Teil vollklimatisierten Schiffen mit insgesamt über 650 Sitzplätzen. Unter anderem können auch Sonderfahrten gebucht werden für private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage, Vereinsausflüge, Firmenfeiern und Klassentreffen. Ansonsten finden noch Live-Veranstaltungen, Konzerte und im September die Presswitzer Schiffskirmes statt. Auf dem neuesten Stand ist man bei www.fahrgastschifffahrt-hohenwarte.de. Allerdings kann man auch um den 74,4 Kilometer langen Hohenwarter Stauseeweg herumwandern. Dabei durchstreift der Wanderer dichte Nadelwälder, urige Laub- und Mischwälder entlang der Steilhänge an der Saale und erklimmt darunter eindrucksvolle Felsen und Aussichtspunkte. Übrigens gibt's direkt an der Anlegestelle in der Schifferklause einen Imbiss und Biergarten. Man könnte aber auch eine Thüringer Rostbratwurst und eine Flasche Wasser bzw. Saalfelder Kellerbier im Gepäck haben, um für weitere Unternehmungen gerüstet zu sein. Nach unserem absolvierten Programm haben wir noch einen Abstecher zur Bucht Alter Saaltal gemacht und uns gestärkt für die Rückreise nach Berlin.